Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die schöne Vasen besitzt, aber nie gelbe Rosen geschenkt bekommt. Heute zu Gast Mirjam Hildbrand. Sie ist Kulturveranstalterin und Dramaturgin und hat sehr viel zur Geschichte des Zirkus geforscht und publiziert. Gemeinsam mit Föhr Künkel veröffentlichte sie letztes Jahr im Verlag Theater der Zeit das super spannende und super schön gestaltete Buch Zirkuskunst in Berlin um 1900, Einblicke in eine vergessene Praxis. Wir sprechen über ihr Interesse an der Zirkuskunst, das Buch und die Arbeit daran, den Zauber der Archive und überhaupt die zentralen Zirkusse Berlins. Viel Spaß beim Gespräch mit Mirjam Hildbrand. Wie seid ihr denn auf dieses Zirkusthema gekommen? Das hat mich ja total fasziniert.
Genau, es gibt das Wir, das gibt dann das Wir zusammen mit Föhr. Das kam aber so ein bisschen später und der Anfang war tatsächlich bei mir, weil ich habe in Leipzig studiert, war dann so ein bisschen unsicher. Also ich habe es war jetzt nicht, man kann nicht sagen zweiter Bildungsweg, aber definitiv zweite Ausbildung überhaupt quasi nochmal dieses Studium in Dramaturgie angefangen. Und dann war ich so ein bisschen unsicher, was mache ich denn eigentlich jetzt? Suche ich eher einen Job oder studiere ich nochmal weiter? Und dann habe ich mich eben entschieden, in Hildesheim den Master zu machen und war aber eigentlich, muss man sagen, irgendwie in so einer Krise drin bezüglich dem, was ich wie so dachte, warum mache ich das eigentlich, was ich da so angefangen habe? Für wen? Wer ist mein Publikum? Und warum ist das, was ich da selber eigentlich alles sehr cool finde, immer so tendenziell schwerer zugänglich, also jetzt überhaupt nicht alles, aber kam so die große Frage von Zugänglichkeit und irgendwie auch Publikumsansprache stand da plötzlich irgendwie immer so in meinem Kopf im Vordergrund. Irgendwie erinnere ich mich daran, dass ich irgendwie durch Leipzig lief und da so am Kristallpalast Varieté vorbeiging und so dachte, warum waren wir eigentlich nie da während des Studiums? Wir waren doch irgendwie an sonst so vielen Orten. Darum ging es halt so, was ist das überhaupt für ein Ort? Weil ich habe keine Ahnung, was die da machen. So, das war irgendwie plötzlich so ein Ding, wo ich dachte, interessant. Und dann kam sicherlich sehr stark hinzu oder so sehr prägend hinzu, dass ich in Basel Freunde habe, mit denen ich auch also wirklich lange befreundet bin und mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite, die eigentlich so mehr oder weniger von der Schulbank weg sich angefangen haben, zuerst autodidaktisch und dann professionell auszubilden in diversen Zirkusdisziplinen. Und das fand ich am Anfang immer so ein bisschen, dachte ich auch so, ja, süß, was die da halt so machen. Und irgendwann wurde aber klar, das wird immer professioneller und das ist schon irgendwie ganz schön ernst zu nehmen. Und genau zu dem Zeitpunkt fing das eigentlich bei denen an, dass die in Basel plötzlich so einen großen Ort zur Zwischennutzung, also eine Brachfläche zur Zwischennutzung bekamen. Und dann ging es darum, ob ich da nicht auch mitmachen wollen würde. Und dann kam ich irgendwie plötzlich darauf, dass ich so dachte, voll interessant, es gibt dieses Thema Zirkus. Es war irgendwie auch klar, dass wenn ich da in Basel mitmachen würde, dann würde ich mich definitiv auch um so Fundraising-Geschichten kümmern müssen oder so Kulturförderung. Und da war mir auch immer schon klar, das wird richtig schwierig. Eigentlich geht das gar nicht wahrscheinlich oder so kaum. Also ich glaube, so gemeinhin können wir oder konnte man damals wie so sagen, ja, Kulturförderung für Zirkus geht nicht. Und wenn man aber so einen Schritt zurücktritt, dann stellt sich eigentlich die Frage, warum genau nicht? Also so auf welcher Grundlage denken wir das eigentlich? Und daraus habe ich dann in Hildesheim hat man quasi immer mit so einem Masterprojekt eigentlich studiert oder mit so halt so einem Fokus quasi selbst gewählt. Also beziehungsweise bin ich da, erinnere ich mich auch daran, dass ich immer so von Bibliothek zu Bibliothek oder Buch zu Buch gelaufen bin und so dachte, okay, hier ist jetzt vielleicht die Antwort. Und dann war aber da wieder keine Antwort, sondern eher nur so Verweise in Fußnoten. So bin ich dann eigentlich eben irgendwann in dieser Zeit, das war, keine Ahnung, so 2014 wahrscheinlich, 15, auf eine Publikation gestoßen, die sich auf Akten bezieht von der Berliner Theaterpolizei im Landesarchiv Berlin. Und dann dachte ich, okay, gut, dann gehe ich halt mal dahin. Also auch total naiv kam ich da an, konnte überhaupt nichts lesen, weil natürlich alles in Süderlin-Schrift geschrieben ist. Also wirklich auch so ahnungslose Studentin, unvorbereitet quasi. Und dann, genau, habe ich mich da aber da halt so reingefuchst und wie gemerkt, okay, krass, hier ist eigentlich eine riesige, hier versteckt sich so ein Thema, was, wenn dann nur sehr marginal behandelt wurde, was aber, glaube ich, sehr aufschlussreich ist für eben genau diese Frage, mit welcher Perspektive schauen wir eigentlich jetzt so gemeinhin in unserem Kulturkreis auf das Thema Zirkus. Ja, ich habe dann meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und dann war ich irgendwann so, eigentlich glaube ich, kurz vor Abschluss oder kurz vor Abschicken der Arbeit, dass ich plötzlich dachte, oh Gott, das ist überhaupt nicht fertig. Also eigentlich ist jetzt erst so der Anfang gemacht. Es ist halt so ein Forschungsprojekt eigentlich, was man machen kann und was cool wäre, wenn es gemacht würde. Und dann, genau, bin ich eigentlich so dann auf die Idee gekommen, eine Dissertation noch zu machen zum Thema und hab das in Bern gemacht, weil klar war, dass der, also mein Doktorvater, der damalige Institutsleiter Andreas Kotte, dass der einfach einen sehr weiten Theaterbegriff hat. Und ich fand das irgendwie auch, also das war mir damals irgendwie auch ein großes Anliegen, was ich also irgendwie sehr froh bin, dass das so war, dass ich wie dachte, man muss das Thema in der Theaterwissenschaft behandeln, weil sonst gerät man wieder genau in diese Lesart eigentlich davon, dass man dann irgendwie sagt, das ist halt sowas, was eben U-Kultur ist oder so.
Das landet genau. Dann immer, wo landet das? Die Populärkultur landet dann ja immer bei, was ist das, so Volkskunde oder irgendwie sowas?
Ja, ja,
sowas,
genau.
Ne? Oder
und ich meine, ich würde sagen, das ist halt, es ist eine darstellende Kunst und eigentlich, glaube ich, haben wir das Zeitalter der bürgerlichen Wertungen, sollten wir, glaube ich, denke ich, haben wir nicht, aber sollten wir doch langsam irgendwie ein bisschen überschritten haben oder irgendwie sollte sich das einfach verändert haben.
So. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ich hake nur mal ganz kurz ein, Du bist ins Polizeiarchiv.
Ja.
Was hat denn der Zirkus mit der Polizei zu tun? Ich schiebe die Frage mal ganz kurz ein.
Ja. Also genau, das ist das Polizeiarchiv, wo eigentlich die sogenannte Theaterzensur, wobei es überhaupt nicht nur in dem Sinne irgendwie um Zensur geht, sondern es sind einfach die kompletten Überwachungsakten eigentlich vom gesamten Berliner Theatergeschehen und eben Theater in dem Fall wirklich super weiter Begriff mit allen möglichen Darbietungen. Ich glaube, es wurde dann irgendwann sogar nochmal so die Definition, also seitens der Polizei ausgeweitet auf alles, was irgendwie einen Vorhang, Bühne und Vorhang hat oder sowas.
Also wir sind jetzt zeitlich, sind wir quasi vor Nazi-Zeit wahrscheinlich.
Wir sind weit vor Nazi-Zeit, genau. Wir sind eigentlich so zwischen 1851 und 1918. Und das geht dann noch weiter nach 1918, wobei offiziell dann eigentlich mit der Weimarer Republik die Zensur abgeschafft worden war. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass überschneidet sich, was natürlich für das Forschungsprojekt ideal war, aber die ganze Aktenlage überschneidet sich mit so feuerpolizeilichen Themen, die es natürlich heute immer noch gibt, einfach total anders sortiert. Also da wird ja nicht mehr inhaltlich in dem Sinne bewertet. Genau. Und damals wurde auch inhaltlich bewertet und vor allem wurde extrem viel dokumentiert, was echt eine coole, einfach eine unglaublich reiche Quelle ist, also für jegliche solche Dinge. Und das, ich glaube, was schon auch interessant ist, ist, dass das in der Theaterwissenschaft ist es total bekannt, dass das, also ich glaube immer diese Theaterpolizeiquellen, die gibt es ja nicht nur für Berlin, sondern zum Beispiel auch für München oder so, dass die immer total viel hergeben. Aber lange Zeit über hat sich die Theaterwissenschaft da vor allem eben für die Zensur und die Zensur von dramatischen Werken natürlich interessiert, weil das auch, also sehr verständlich, aber halt irgendwie, es gibt Aufschluss über was anderes.
Ja. Und worauf hat die Polizei in Bezug auf Zirkus da irgendwie geguckt? War jemand, wenn jemand zu nackt auf dem Trapez saß? Oder worum ging es da?
Also es ging definitiv auch um solche Fälle, genauso sittenpolizeiliche Fragen quasi, aber das meiste und ich würde sagen dann schlussendlich irgendwie für mich interessanteste waren eher so Quellen wie die Dokumentation von wie viele ZuschauerInnen waren zu einer Vorstellung im Gebäude, welche Bühnenumbauten also oder Umbauten im Gebäude wurden gemacht und waren vielleicht nicht genehmigt worden oder waren gut dokumentiert worden oder sowas oder welche Streitigkeiten gab es mit über irgendwelche Rechtsanwälte zum Beispiel mit auch Theaterhäusern oder Theaterverbänden. Also und das ist, also glaube ich, wirklich in der Breite quasi liegen die Akten vor und irgendwie sehr viel Pressematerial, was abgelegt ist zu den einzelnen Gebäuden. Das heißt, man kann wie so eigentlich sehr viel von so Kontext, sehr dichtem und gleichzeitig sehr breiten Kontextwissen eigentlich wie darüber abrufen.
Ja, und das ist quasi, also es ist quasi aus deiner Dissertation erwachsen dann dieses Buch über den Zirkus in Berlin.
Ja, genau, es gibt wie zwei Stufen. Das erste, also ich würde sagen, zuerst ist die Dissertation irgendwie aus der Masterarbeit erwachsen. Also ich glaube, ohne die Masterarbeit und die Vorkenntnisse, die ich mir da irgendwie erarbeitet habe, zum Beispiel zur Archivlage und Aktenlage, hätte ich das gar nicht so als Forschungsprojekt quasi so umreißen können. Und dann, genau, gibt es quasi einfach das Buch, was die Dissertation ist und dann kam aber eben, und da kommt das Wir hinzu, kam im zweiten Schritt hinzu, dass ich eben mit Föhr Künkel in Hildesheim studiert habe. Und wir natürlich, das war eh klar, wir waren irgendwie eigentlich immer als Studierende so in einem Austausch über diese Masterprojekte. Und möglicherweise fing das auch so an, dass ich immer, wenn ich in Berlin ins Archiv musste, bei Föhr übernachtet habe. Und irgendwann habe ich sie, glaube ich, einfach mit infiziert mit dem Archivfieber und mit den Fragen, die dann irgendwie so dazu kamen. Und Föhr stieg dann eigentlich wie so mit ein. Also wir haben dann wirklich angefangen, auch so gemeinsame Rechercheprojekte zu machen. Also teilweise dann auch mit Förderung glücklicherweise zu vor allen Dingen Fragen nach Zirkusarchitekturen, Bühnen, Bühnenbauten. Also das, was natürlich in Föhr als Kostüm- und Bühnenbildnerin auch quasi so zu ihrem Fachgebiet eigentlich mitzählt. Und das ist quasi das, was dann in dem, ich finde, dem eigentlich schönen Buch Zirkuskunst in Berlin halt, also was wir dann irgendwie geschafft haben, da zusammenzutragen.
Kannst du mal so einen kleinen Überblick geben über was du in Berlin, was ihr so gefunden habt oder welche Orte ihr da in diesem Buch vorstellt?
Also das ist Zirkus Kremser, das war so eine, auch total interessant, findet man nicht so viel Material, das war so eine eigentlich wie semi-mobile Struktur aus, aber also Metallkonstruktion, von dem her sicherlich jetzt nicht einfach transportabel, am Kapelleufer und also der wurde, wenn, also die Quellen scheinen eigentlich mehr oder weniger zuverlässig, wir waren uns da lange nicht so ganz sicher, der wurde danach nach Magdeburg transportiert und dort wieder aufgebaut. Und dann Zirkus Busch beim Bahnhof Börse, heute nicht mehr Bahnhof Börse, sondern Hackescher Markt, James Simon Park, also das ist so, dort stand quasi das Zirkusgebäude. Und dann noch der sogenannte Markthallenzirkus, das waren verschiedene, also es war eigentlich eine Markthalle und dann verschiedene Zirkusgesellschaften, die den bespielt haben, der dann eben später zum ersten Gebäude vom Friedrichstadtpalast wurde und dazwischen noch großes Schauspielhaus war unter Max Reinhardt am also eigentlich da gegenüber vom Berliner Ensemble.
Haben die nur Zirkus gespielt? Nee, das ging auch in so eine Revue-Richtung, ne? Oder hab ich das geträumt?
Also ich würde sagen, Revue ganz explizit ist dann natürlich immer die Frage, wo ist die Abgrenzung? Aber Revue ganz explizit wurde jetzt eben in diesem Markthallen-Zirkus dann veranstaltet, aber eigentlich so eher nach der Zirkusära. Aber was die Zirkusgesellschaften gemacht haben, und das war jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Berliner Spezialität oder irgendwie ein Berliner Fokus, sondern ganz allgemein gegenwärtig in allen großen Zirkusgesellschaften ist, dass die eigentlich immer so große, übergreifende Inszenierungen zu verschiedenen Themen geboten haben. Also wirklich eigentlich wie halt Theater spielen in Anführungsstrichen, aber mit Zirkus-Skills mit verbaut. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was irgendwie immer so beschrieben wird von der Presse, aber dann auch von den Zirkusgesellschaften oder Direktionen selber, dass das eigentlich die Publikumsmagnete waren. Also das, was eine narrative Handlung hatte, was irgendwie spektakulär gleichzeitig war das, was eigentlich den Zirkus damals ausgemacht hat. Also was für uns heute ja in dem Sinne nicht mehr unter Zirkus läuft.
Weil wir unter Zirkus heute eher immer so diese Nummernrevue genau. sehen. Also ja, quasi. Ja, genau. Die hatten wirklich wie so eine, es gab quasi ja. wie so eine durchgehende genau. Handlung oder Erzählung oder wie auch immer man genau. das nennen will.
Genau, und das war eben, also und es gab auch immer die Nummernprogramme, aber ich glaube, wenn man sich das irgendwie versucht vorzustellen aus heutiger Perspektive, waren die Nummernprogramme eben eher sowas, was die dann geboten haben dem Publikum, wenn sie noch nicht bereit, also wenn die Inszenierung noch nicht fertig war, zum Beispiel wenn sie, also die Berliner Zirkusgesellschaften kamen dann häufig so nach langer Tournee im Herbst zurück nach Berlin, haben dann quasi die neue Inszenierung erarbeitet und währenddessen schon so die Nummernabende gegeben, die waren sicherlich auch schon super spektakulär und dann danach war eigentlich so das Nummernprogramm maximal noch im ersten Teil einer Veranstaltung und dann im zweiten Teil kam eben diese große, ja, ich würde da also sicherlich auch zeitlich gesehen eigentlich abendfüllende Inszenierung.
Also genau. Sind ja unvorstellbare, ein unvorstellbarer Aufwand, der da zum Teil betrieben wird. Ne? War das der, in welcher Zirkus war das mit dieser Wassershow?
Das hatten alle.
Natürlich.
Das hatten natürlich alle. Also ich würde sagen, ab einer bestimmten Größe musste man das dann auch einfach haben, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Ich glaube sogar, dass in Berlin war eben dieser Zirkus Kremser, der dann so dieser ein bisschen kleinere war mit dieser speziellen Metallkonstruktion, der war, glaube ich, der erste, der so eine Wasserinstallation hatte. Danach, ja, das hatten wirklich alle. Aber ich würde sagen, in Berlin war dann vor allem Zirkus Busch war dann wirklich noch sehr, also sehr lange einfach auch sehr bekannt dafür, diese Wasser, Spektakel oder Wasserinszenierungen zu machen.
Ja.
Und wobei eben, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Zirkus Busch blieb bestehen bis in die 1930er Jahre. Das heißt, natürlich war der dann bekannt dafür, weil es war einfach der Letzte, der noch da war.
Ja, ich erinnere mich da an so ein Foto, wo so eine riesige Wasserrutsche,
genau.
Also nicht eine, sieht aus wie eine Rutsche, aber es ist, glaube ich, einfach so ein Wassereffekt, wo das Wasser runterrast und dann wahrscheinlich irgendwie in so einem, in so einer Fontäne in die Bühnenfläche spritzt oder irgendwie sowas.
Ja, und ich meine, da wurden wirklich die krassesten technologischen Installationen, also oder auch Geräte quasi dafür erfunden, wie irgendwie Beleuchtung für Unterwasser oder so eine Form von, also das haben wir dann in so Patentanmeldungen gefunden. Ich glaube, man kann nicht sagen, das sind irgendwie Tauchvorrichtungen, aber irgendwie doch. Also das waren wie so Konstruktionen, in denen man als Darstellerin, als Performerin oder Artistin quasi abtauchen konnte und dann trocken aus dem Wasser emporspringen konnte, also oder einfach geschützt war, wahrscheinlich genügend Sauerstoff hatte, um unter Wasser zu atmen und dann konnte man da quasi so auftauchen. Also solche Dinge gab es. Und was auf jeden Fall aber alle großen Zirkusse hatten, waren die, dass man einfach die Manege konnte man quasi wie so absenken ins Wasser und das so, dass man ein Wasserbecken dann hat.
Warte. Und dafür ist ja, glaube ich, auch quasi dieses Zirkusgenre irgendwie wichtig in der Theatergeschichte. Viel für diese technischen Neuerungen, die da ausprobiert haben, oder?
Genau, also
Nicht immer.
Das ist auf jeden Fall These von Föhr und mir. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Akzeptanz in der Theatergeschichte, dass das auch so gesehen wird. Also ich glaube letztendlich, wir haben wirklich, das ist dann auch witzig, ne, weil man halt irgendwie auch in so den Detektivmodus gerät, wie man versucht irgendwie genaue Belege dafür zu finden. Und wir haben tatsächlich dann irgendwann einen Beleg dafür gefunden, dass auch, also dass ziemlich sicher die Zirkusgebäude vor den Theatergebäuden zum Beispiel sowas wie Drehmanegen hatten, also dass das Theater erst danach kam, was so Drehbühne anbelangte und vor allem dann so die richtige Nutzung der Drehbühne. Aber ich würde sagen, von der Rezeption her in der Theaterhistoriografie steht das schon noch so ein bisschen aus, dass man dem Zirkus da die Credits gibt und vielleicht auch wie nochmal, also definitiv steht die Forschung aus, auch dazu danach zu fragen, wie genau ist eigentlich die Verbindungslage? Also hat, das weiß man ja nicht so genau, hat dann wirklich der Zirkus quasi diese technologischen Entwicklungen beim Theater bzw. beim Schauspiel wirklich inspiriert oder lief das so ein bisschen parallel?
Ja, na, ich weiß, dass im Buch auf jeden Fall so irre, ich glaube auch so technische Zeichnungen drin sind, wo man so ein bisschen mit den Ohren schlackert und denkt, oh mein Gott, dass da nicht Leute rechts und links gestorben sind, sind sie wahrscheinlich.
Ja, sind sie auch, aber nicht in einem Ausmaß, also und trotzdem nicht in einem Ausmaß, wo man so denkt, okay, es ist, also ich glaube einfach dafür, was da gemacht wurde.
Haben viele überlebt.
Haben wirklich viele überlebt, genau.
Aber diese technischen Zeichnungen, die fand ich wirklich beeindruckend, weil die auch zum Teil so was Absurdes und naiv ist vielleicht blöd zu sagen, aber das sind ja wirklich die verrücktesten Sachen, die sich ausgedacht haben für ihre Zaubertricks und wie man da erscheinen kann. Und man denkt so, ach, das würde heute wahrscheinlich durch keinen halben TÜV gehen.
Ja, ja. Ja, ja, oder Drehbühnen, die wahrscheinlich viel zu schnell drehen und die man so nicht mehr, was man so nicht mehr macht und so solcher Dinge, ja.
Wie viele Leute passten denn in diese Zirkusse rein?
Als ein
Publikum meine ich jetzt.
Genau, zwischen, also so ab 3000 aufwärts und die zwei wirklich dann großen Spielstätten in Berlin hatten so Kapazitäten bis zu 5000 Plätzen. Und die waren eben, und das ist zum Beispiel, dafür sind auch eben diese Theaterpolizeiakten eine ganz tolle Quelle, weil man da viele wirklich so, das heißt dann immer der Rapport und dann wird da berichtet, wie ausgelastet war das Haus und davon finden sich sehr, sehr viele, die belegen, dass die Häuser, also die Spielstätten wirklich gut ausgelastet waren.
Ja, haben die täglich gespielt oder irgendwie nur Wochenends oder sowas?
Nee, die haben teilweise schon täglich gespielt, teilweise dann sogar zweimal täglich, aber es quasi gab immer dieses System bei den Zirkussen, dass die waren nicht die ganze Zeit anwesend. Also das heißt, die kamen eben jetzt, diejenigen mit Stammsitz in Berlin zum Beispiel, kamen dann eben im Herbst zurück von ihrer sonstigen Tournee über Wien, Hamburg und so weiter und spielten dann zum Beispiel in Berlin zwischen, sagen wir mal, Oktober und Februar oder so. Und das heißt, daneben waren jetzt nicht, war das Gebäude nicht in dem Sinne leer, sondern wurde dann einfach für andere Veranstaltungen genutzt.
Verstehe. Und das heißt, der Zirkus Busch hatte dann quasi in anderen Städten auch feste Häuser?
Also ich meine, aus heutiger Perspektive eigentlich sowas wie fast, ich würde sagen, irgendwie unvorstellbar, also so in den Kapitaldimensionen quasi auch. Also weil Busch, genau, die hatten in Hamburg, Wien und Breslau, also heute Wrocław in Polen, noch ein Haus in den gleichen Dimensionen. Berlin war vielleicht so ein bisschen größer. Und ja, das gehörte halt auch mit zum Unternehmen.
Was fasziniert dich so am meisten in dieser Zirkusrecherche? Hast du so ein Lieblingsobjekt oder Lieblingsfoto oder Fakt?
Ganz viele wahrscheinlich. Ich würde sagen, die Frage ist fast ein bisschen zu groß, weil es immer
Verstehe.
wieder Detailfunde gibt, aber ich glaube schon, dass es immer mal wieder so Fundstücke gibt, aus dieser ganzen Recherche, also jetzt auch wirklich dann gemeinsam mit Föhr, wo Föhr und ich einfach wussten, das ist der Durchbruch für uns quasi, wo
Ja.
aber niemand verstehen kann, glaube ich,
Warum?
warum. Also kann man es schon versuchen zu erklären, aber ich glaube, die Faszination, die wir dann irgendwie da haben, ist wahrscheinlich schwer, lässt sich nur schwer ernsthaft auf jemand anderen übertragen. Und da gab es schon immer wieder so kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass wir eben eine architektonische Zeichnung gefunden haben vom Zirkus Kremser, wo dann Bogenlampen vermerkt waren. Und Bogenlampen ist der Hinweis auf Elektrizität, beziehungsweise relativ hohes Volumen an Elektrizität. Und das war zum Beispiel sowas, wo wir einfach dachten, das ist einfach, also das war immer unsere Vermutung, aber es gab irgendwie nicht also damals gab es noch keine zentralisierte Stromversorgung. Das heißt, die mussten immer über eigentlich so eigene Kraftwerke verfügen. Und dafür haben wir eben nie so einen richtig guten Beleg gefunden. Aber dann mit dieser Zeichnung war dann klar, okay, die hatten Strom. So, und das waren, also und dann zu späteren Zeitpunkten ist das in dem Sinne keine Frage mehr, aber einfach so zu frühen, zu den Anfängen. Also so solche Dinge gibt es irgendwie ganz viele, dass man wie so merkt, ah krass, okay, hier ist wieder hier gibt es eigentlich einen Beleg dafür.
Mich hat das Buch total fasziniert. Ich finde, da geht ja irgendwie so eine ganze Welt,
Vor allem.
Welt auf. Aber ihr porträtiert jetzt die drei. Gibt es irgendwie so eine Schätzung, wie viel Zirkusse es ansonsten in Berlin noch gab?
Also es gab wahrscheinlich so über die gesamte Dauer vom 19. Jahrhundert eben bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein ungefähr 10 Spielstätten feste.
Feste.
Genau.
Okay.
Und manche davon waren dann auch relativ kurzlebig. Und also das erste war irgendwie aus Holz, also eine Holzkonstruktion. Ich glaube nicht, also nicht deswegen gar nicht unpompös, sondern sicherlich auch einigermaßen groß, aber die ist dann abgebrannt, relativ. Also die gab es nicht so lange und dann folgten quasi wie so weitere, was eigentlich, glaube ich, auch so ganz schön verdeutlicht, also das ging so eine Weile, bis der Zirkus in Berlin wirklich so richtig Fuß gefasst hat und mit diesen drei Zirkusgebäuden war dann aber einfach auch mitten in der Stadt super präsent.
Jetzt wollte ich dich mal weg vom Zirkus, wollte ich dich ja auch fragen, wie du in deinen anderen Arbeiten zu so Sachen wie so Unterhaltung stehst. Ist dir das was? Ich meine, du hast schon so ein bisschen angedeutet eben, aber das ist ja irgendwie eine Frage, die dich offenbar befasst, ne, oder beschäftigt. Also ist dir das wichtig, dass dass irgendetwas unterhaltend ist?
Also ich glaube, gibt wahrscheinlich so verschiedene Ebenen. Es gibt so die eine Ebene, wo es natürlich dann meinerseits auch ganz klar so ein kulturpolitisches Anliegen gab oder gibt. Ich würde sagen, mehrheitlich gab, weil vieles davon sich auch echt erfreulicherweise so ein bisschen aufgelöst hat, was den Zirkus anbelangt. Wo ich immer sagen würde, ich verstehe gar nicht so richtig, was diese Frage nach der Unterhaltung eigentlich soll, weil wenn man so einen Schritt zurückgeht, dann kann man eben häufig einfach sagen, hey, die Dinge sind einfach eben darstellende Kunst und sie funktionieren mit anderen Mitteln oder haben andere Absichten. So, und dann aber sehr persönlich kann ich sagen, dass wenn ich jetzt inzwischen, also ich komme ja eigentlich, oder ich würde sagen, meine ursprüngliche Faszination für darstellende Kunst kommt ganz klar vom Sprechtheater, also da geprägt. Und wenn ich aber jetzt so heute in so Sprechtheater-Inszenierung gehe, dann denke ich immer nach einer Weile, oh Gott, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Es ist langweilig. Also, stimmt natürlich nicht für alles, aber es stimmt doch häufig, dass ich mir denke, ah krass, das habe ich irgendwie auch so ein bisschen verlernt über sehr viel natürlich irgendwie im Bereich des zeitgenössischen Zirkus mir anzugucken. Aber auch, also ich war jetzt zum Beispiel neulich in Köln, habe ich endlich mal Zirkus Roncalli mir angesehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich denke, das ist immer so das, wo ich so persönlich dann denke, wow, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Aber Ich glaube, was mich schon immer sehr beeindruckt, ist einfach das Handwerk, was hinter vielem steht. Und das freut mich dann irgendwie auch immer. Oder auch, wie sehr halt irgendwie das Publikum mitgenommen wird bei so Dingen, die ich jetzt nicht unbedingt eben alle dann persönlich super gut finden würde oder so, aber.
Ja, hast du so eine Theorie, woher das in Deutschland kommt, dass das so getrennt betrachtet wird? Oder was
Also
wäre deine Theorie?
ich würde natürlich sagen, aber natürlich auch vor dem Hintergrund meiner historischen Forschung würde ich natürlich sagen, das ist total historisch geprägt. Und dann, also ich meine, Quintessenz vielleicht meiner Dissertation ist dann, dass man echt sagen kann, das bürgerliche Theater hat es letzten Endes sehr gut geschafft, sich in eine sehr gute politische Position zu bringen, um als förderungswürdig durchzukommen. Und somit, also, und ich meine, das ist ja, ich finde das auch immer irgendwie, wie soll ich sagen, das ist ja auch gut. Also, das gibt sehr, sehr tolle Anteile daran, sonst würde es sowas wie das Stadt- und Staatstheatersystem in Deutschland nicht geben. Also, von dem her gibt es wie so den Anteil daran, der wirklich auch großartig ist. Aber es wurde natürlich auch ganz stark in Abgrenzung zu anderen darstellenden Künsten gemacht. Und natürlich in Abgrenzung zu denen, die halt irgendwie damals vor so einem Hintergrund, vor so einem Bildungsdiskurs vor allen Dingen eben als zu unterhaltend wahrgenommen wurden oder auch irgendwie als zu, also ich glaube, gerade wenn man sich so um die ganze Varieté-Szene dreht, dann ist das halt immer nichts, was irgendwie den Menschen gut tun würde, also aus gewisser Perspektive, teilweise auch aus sehr christlicher Perspektive so geprägt.
Es
Aber also,
bildet quasi nicht. Es hat nicht,
genau,
es hat,
es
der
bildet
Zirkus
nicht
hat jetzt
oder
nicht so diesen Bildungsanspruch.
genau, oder es tut sogar noch das Gegenteil, also es macht einen eher, es verblödet halt eher quasi. Das war ja dann, glaube ich, auch immer so die Zuschreibung. Und das ist ja was, was wir quasi bis heute eigentlich kennen als Unterstellung. Jetzt nicht zwingend nur auf den Zirkus bezogen, sondern vielleicht vielmehr auf sowas wie Fernsehen oder sowas, so andere Formen von Unterhaltung bezogen. Und dann würde ich vermuten, dass natürlich dann irgendwie erschwerend hinzukommt, so eine Zeit des Nationalsozialismus, wo ich glaube, dass es einfach danach, also aus sehr verständlichen Gründen, extrem schwierig war. Also da war ja dann sowas wie so eine klare Sicht. Also das fand ich spannend. Das habe ich zum Beispiel als Schweizerin, kenne ich das ja in dem Sinne nicht, aber dass ja viele Theaterhäuser so aus den 50er und 60er Jahren so mit Glasbauten eigentlich sind, was dann irgendwie eben so für Transparenz steht, dass man natürlich irgendwie, also eigentlich so wieder dieses neue Demokratieverständnis eigentlich auch versucht, als Theaterhaus hochzuhalten oder überhaupt im Theaterkontext hochzuhalten. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was dann für die Unterhaltungsbranche so wahnsinnig hilfreich war. Also eben, aber ich finde auch sehr, was auch sehr verständliche Gründe sind, warum eine gewisse Haltung zur Kultur dann eben so war, wie sie war.
Ja, wie war das denn eigentlich mit dem Zirkus jetzt in der Zeit des Nationalsozialismus? Ich tippe mal nicht, dass der besonders gut gelitten war, der Zirkus, und nicht besonders beliebt bei den Nazis.
Ja, so doch, teilweise ja. Also ich würde sagen, vereinnahmt, weil das natürlich teilweise sich mit so Körperkult und sowas ganz gut verbinden ließ, also ideologisch. Und was aber passiert ist, und ich glaube, das hinterlässt dann für die ganze Branche, also das betrifft ja auch das Theater, aber auch wirklich auch stark den Zirkus, was natürlich passiert ist, ist, dass sehr viele jüdische Artistinnen oder auch Zirkusdirektionen eigentlich davor oder bis in die 30er Jahre unterwegs waren im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise auch in verwandten Branchen, wie zum Beispiel eben in diesem ganzen Technologie-/Tüftel-Teil, wo halt diese ganzen Effekte auch irgendwie entwickelt wurden. Und diese Firmen, ja, wurden natürlich alle irgendwie aufgelöst oder also zwangsaufgelöst oder teilweise dann von deutschen sogenannten arischen Zirkusgesellschaften übernommen, zu sicherlich sehr schwierigen Konditionen. Also da ging natürlich einfach, also da entstand ein Verlust, den man sich, glaube ich, gar nicht mehr aus, also der sich gar nicht mehr wettmachen lässt eigentlich für so eine Branche danach.
Ich fand ganz spannend, ich habe jetzt den Archivar da vom Theater des Westens irgendwie interviewt, der mir mal so ein bisschen die Geschichte da erzählt hat. Und da lässt sich ja wirklich das total gut ablesen, ne? So dieses bis zur Nazi-Zeit liefen da die wildesten Revuen, so zumindest die 20 Jahre davor, Tropenkoller und Schlag mich tot. Und kaum sind die Nazis drin, heißt es auf einmal Volksoper im Theater des Westens. Und sie spielen dann ja, Zar und Zimmermann und so deutsche Opern. Da braucht man sich ja tatsächlich heute eigentlich gar nicht mehr so wundern, wo unsere wo unsere Haltung von so, Theater hat so einen Bildungsauftrag und alles, was zu unterhalten ist, kann irgendwie nichts sein, dann irgendwie herkommt. Das fand ich total faszinierend, dass man das an einem Haus so ablesen kann.
Ja, und ich glaube natürlich, also ich würde auch sagen, das ist etwas, was immer so eine Ambivalenz, glaube ich, auch mit sich bringt in dieser Auseinandersetzung mit diesem Zirkusteil da in dieser Zeit vom 19. Jahrhundert oder auch Wende zum 20. Jahrhundert, dass natürlich auch da ganz viele Dinge vom Zirkus propagiert oder irgendwie zementiert werden, die total problematisch sind, also aus heutiger Perspektive sowieso, aber Kolonialthemen, Rassismus, also auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, ist dann häufig der Effekt, der dann so manchmal sich einstellt, ist, dass man es dann halt zu dem Zirkus zuschiebt. Aber ich glaube, man braucht nicht weit zu schauen. Und es gibt diese Themen in der gesamten Theaterlandschaft. Also so, und ich glaube, das sind halt auch so, würde ich sagen, manchmal so ein bisschen einfache Vorurteile, die eigentlich unser gesamtes Arbeitsfeld betreffen und mit dem wir uns einfach, also das ist halt einfach auch irgendwie unser Erbe, weil es unser Erbe als Gesellschaft ist.
Ja. Deswegen finde ich es ja auch eigentlich wirklich immer total spannend, sich so Entertainment-Produkte anzugucken, weil da habe ich immer das Gefühl, da zeigt sich quasi die Gesellschaft, wie sie halt ist. Da sieht man das, was Sache ist, während ich immer das Gefühl habe, das Theater, vielleicht ist es aber auch nur in letzter Zeit so, präsentiert immer eher so gerne das, was gerne wäre. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es hat immer so was Utopisches. Und wenn du wissen willst, wie war es denn so, da finde ich so Entertainment, Pop und Revue, Zirkus, keine Ahnung, immer total aufschlussreich, weil man denkt, ah, okay, von wegen jetzt Rassismus, Kolonialismus, bla bla bla. Ja. Wenn man darüber was erfahren will, macht es immer total Sinn, sich solche Sachen anzugucken. Ja. Ich kenne mich tatsächlich mit Zirkus wenig aus. Was war denn so eine prägende, was würdest du denn sagen, war so eine prägende Zirkusshow, die du gesehen hast oder was war toll?
Was mich total geprägt hat, das war dann, die waren auch wirklich eine Weile lang, also vor allem in Frankreich, ziemlich groß auf Tournee. Das war so ein Duo. Musiker und Zirkusartist, die haben, also wirklich krass spektakulär auch, der Artist war Vertikalseilartist, also will heißen viel Höhe am Seil, hoch und runter, banal gesprochen. Und die haben das wirklich in so Gebäuden gemacht mit sehr viel Höhe und mit, ich würde auch sagen, relativ viel Risiko und haben aber genau mit dem gespielt, also auf so einer diskursiven Ebene, dass es eben darum geht, was macht er da eigentlich? Also so Sisyphus-mäßig klettert eigentlich immer wieder am Seil hoch und fällt dann wieder runter und mit also sehr überraschenden Coups, dass dann Seile gerissen sind und so. Wirklich total spektakulär und gleichzeitig irgendwie diskursiv sehr to the point. Und ich glaube, das war zum Beispiel sowas, was ich dann da eben in Paris mal gesehen habe, wo ich einfach dachte, okay, krass, das ist mir, also sowas kenne ich nicht aus dem deutschsprachigen Raum.
Wie hießen die denn?
Wie hießen die? Levit.
Levit. Dieses Risiko, finde ich, ist auch irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil ich im Friedrichstadtpalast ist ja auch so eine wirre Mischung aus Revue und, also, weil du hast es eben auch erwähnt, und ich weiß nicht, ob das die Revue von vor 2-3 Jahren war, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da auch irgendwie, glaube ich, ein älteres russisches Pärchen, die dann so, die waren nicht auf dem Seil, sondern die hingen an so einem Ding ganz oben unter der Decke. Und da wurde mir nochmal klar, dass diese Leute das ja wirklich, das fand ich immer fast die besten, intensivsten Momente von diesen riesigen Revuen. Und da wird ja nun wirklich viel aufgeboten, wo man irgendwie denkt so, die setzen wirklich das so ihr Leben aufs Spiel. Ne? Die hängen einfach da oben unterm Kronleuchter, hängt dieses ältere Pärchen da oben.
Ich meine, da passieren ja natürlich auch immer wieder krasse Unfälle dabei. Es gibt definitiv die Momente, wo das einfach sehr viel Spaß macht als Zuschauerin, wenn man so genau mit diesem Nervenkitzel irgendwie konfrontiert ist. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn man merkt, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass es funktioniert, dann wird es sehr unangenehm. Also dass man braucht das ja als Zuschauerin, dass man eigentlich sicher ist mit großen Anführungsstrichen, weil ich glaube, die schlussendliche Sicherheit gibt es eigentlich ja nie in diesen Dingen. Aber dass man grundsätzlich sicher ist, dass da jetzt nicht, dass die nicht runterfallen. Also ich bin ja auch Veranstalterin im Zirkusbereich und da würde ich auch immer sagen, ich würde mich, also damit, dafür bin ich mit zu wenig dickem Nervenkostüm ausgestattet, dass ich, glaube ich, so ganz risikoreiche Dinge wirklich veranstalten würde. Oder ich müsste wirklich viel, viel Hintergrundwissen haben. Und jetzt eben zum Beispiel die beiden von Levit, also vor allem der Artist, bei dem weiß ich auch, der hat wirklich, also da ging jeder Aufführung, ging eine längere Meditationspraxis voraus und also war mit sehr, sehr viel Vorbereitung verbunden und die haben das Stück auch irgendwann aufgehört zu spielen, weil der, wie gesagt, hat, ich kann das nicht mehr, garantieren, dass ich quasi auf dem Level das leisten kann.
Lustigerweise, es fällt mir auch gerade erst auf, dass der eigentlich Florentina Holzinger auch so ein bisschen, hat ja auch so totale Zirkusanteile inzwischen, muss man sagen, ne? Also nicht inzwischen, sondern eigentlich die ganze Zeit schon.
Ja, immer schon. Ja, genau. Also, könnte man total verorten im Zirkusbereich. Ich würde sagen, sie hat das natürlich clever gemacht, dass sie das nie gemacht hat, sondern sich immer gleich in den Performance-Bereich eingeschrieben hat.
Von wegen Wasser, Schweben, Haken, Schleudern, Fliegen, Risiko. Das ist ja eigentlich so eine richtige Zirkustradition, die da irgendwie weiterlebt. Aber, und du hast auch wiederum recht, würde anders gesehen werden, wenn sie im Zirkus angefangen hätte.
Ja, glaube ich auch.
Hast du ein Guilty Pleasure? Jetzt haben wir so viel über, was ist gut, was ist schlecht gesprochen.
Ich würde gerne irgendwas Schönes dazu antworten. Ich kann wirklich nicht so wirklich dazu was sagen. Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, vielleicht gibt es so das Guilty Pleasure, dass ich manchmal so gerne Netflix-Serien binge-watche, die richtig banal und irgendwie so Sitcom-mäßig wirklich eigentlich sind. Und gleichzeitig denke ich dann immer schon, ist es wirklich ein Guilty Pleasure? Nee, es ist einfach ein Pleasure.
Also du hörst nicht heimlich Schlager oder Mist.
Nee. Ja, und dann ist ja immer noch die Frage, das Lustige ist ja dann eigentlich auch, bei welchen Dingen wird es eben guilty? Und warum wird's guilty? Und ich meine, ich ertappe mich natürlich schon dabei, dass ich habe neulich jemandem erzählt, dass ich eben diese Serie da gerade gebinged-watched habe bis morgens um 5 oder sowas. Und dann habe ich so kurz innegehalten und gedacht, also ja, ich erzähle jetzt, dass ich genau diese Serie Younger heißt die. Also es ist wirklich jetzt, glaube ich, nichts spektakulär, was guilty-mäßiges.
Aber man muss schon sagen, sie ist schon sehr schlecht, oder?
Sie ist sehr schlecht, ja. Naja, sie ist halt total, sie ist wirklich einfach, die Handlung ist halt alles, es ist ja alles total vorhersehbar, aber ich glaube, deswegen macht es ja auch so viel Spaß, weil man halt den Kopf komplett befreit da reinstecken kann und halt so ein bisschen mitlacht. Aber ich würde sagen, wenn ich ein Guilty Pleasure zu benennen hätte, wäre es wohl eher, dass ich mir manchmal eine Tüte Haribo kaufe und dann kann ich nicht aufhören zu essen, bis das letzte gegessen ist. So, das würde ich der Guilty Pleasures laufen lassen.
Okay, das lasse ich gelten.